Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über 1 Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 41. Shivering.
Wann sollte ich denn professionelle Hilfe holen?
Grundsätzlich würde ich empfehlen, immer wenn solche Symptome auftreten und man noch keine sichere Diagnose hat. Denn zum einen können ja neurologische Bewegungsstörungen manchmal ähnlich aussehen. Und ob es jetzt eher ein Shivering ist, vielleicht doch ein Stringhold oder, wie es von manchen Besitzern auch manchmal verwechselt wird, vielleicht eine Ataxie, da ist es doch sinnvoll, einen Tierarzt hinzuzuziehen und einmal eine klare Diagnose zu haben.
Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Ehrenpräsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und heute sprechen wir um ein spannendes Thema. Es geht um Shivering. Woher kommen diese neurologischen Bewegungsstörungen und was bedeutet diese Diagnose für ein Reitpferd? Wir sprechen über Ursachen, Behandlungsmethoden und das Management von Pferden mit Shivering. Und dazu begrüßen wir auch heute einen Gast und Experten auf diesem Gebiet, Dr. Frederik Heun. Herzlich willkommen.
Ja, den stelle ich vielleicht zuerst mal vor. Guten Tag, Frau Tenz. Guten
Hallo.
Tag, Herr Heun. Das ist toll, dass wir uns heute hier versammeln können, um dieses Thema Shivering mal zu beleuchten. Ein wichtiges und bedeutsames Thema in der Reiterwelt. Wir wollen uns heute mit dem auseinandersetzen. Und dazu ist Frederik Heun hier bei uns. Er ist beschäftigt an der Tierärztlichen Hochschule, hat auch hier studiert in Hannover und ist zuerst in der Anatomie gewesen, hat also die Anatomie grundlegend gelernt, hat dort seine Doktorarbeit gemacht und das als Grundlage genommen, um hinterher hier bei uns in der Pferdeklinik eine Ausbildung zum Internisten zu machen. Er hat ein Residency-Programm durchlaufen, also eine europäische Facharztausbildung mit der Qualifikation Innere Medizin Pferd. Ja, und da steht in einem halben Jahr die abschließende Prüfung an. Das heißt also, jetzt haben wir hier jemanden sitzen, der sich mit allen Themen wirklich intensiv auseinandergesetzt hat. Und dazu gehört auch das Shivering. Darüber sprechen wir heute. Hallo, ja. Herr Heun.
Vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich sehr, zu dem Thema hier mit Ihnen sprechen zu dürfen. Bin gespannt, ob wir da die ein oder andere Frage klären können.
Wenn ich als Besitzerin in einem Satz verstehen möchte, was ist Shivering genau und vor allen Dingen auch, was ist es nicht?
Shivering ist grundsätzlich eine neurologische Bewegungsstörung, die sich typischerweise durch Bewegungsauffälligkeiten in der Hinterhand ja darstellt. In speziellen Situationen tritt das vermehrt auf. Wichtig ist, es ist keine Infektionserkrankung, es ist nicht ansteckend, sondern eine Einzeltiererkrankung.
Mhm. Und wie genau sind die Symptome? Also wann als Besitzerin sollte ich genauer hinschauen oder im Hinterkopf haben, das ist vielleicht Shivering. Und vielleicht erklären Sie auch noch einmal genau, was exakt ist dieses Krankheitsbild? Ist es nur ein Begriff oder ist es tatsächlich ein physiologischer Vorgang, der das beschreibt?
Shivering ist grundsätzlich eine neurologische Erkrankung und die führt zu auffälligen Bewegungsmustern in der Hinterhand. Das klassische Bild ist, das Pferd wird rückwärts gerichtet und dann fällt dem Besitzer oder dem Tierarzt auf, dass das Pferd die Gliedmaße übermäßig anhebt, also anbeugt und dabei die Gliedmaße auch leicht vom Körper wegzieht, also eine Abduktion stattfindet. Das ist so ein ganz charakteristisches Bild. Das wird von Pferd zu Pferd durch verschiedene Auslöser ausgelöst. Ein Klassiker ist das Rückwärtsrichten. Bei manchen Pferden reicht es aber auch schon, die Gliedmaße zu berühren, sodass die Gliedmaße dann ja auffällig stark hochgezogen wird und so ein bisschen vom Körper weggehalten.
Also beim Huf anheben, klassisch beim Auskratzen,
genau.
Kommt es zu so einer steifbeinigen Bewegung.
Oft fällt es dann auch beim Schmied auf, wenn das Pferd irgendwie Probleme hat, den Huf länger anzuheben. Hat dann manche Pferde, die stärker betroffen sind, können auch schlecht auf einer Gliedmaße stehen. Die Erkrankung heißt ja auch Shivering, weil gerade wenn diese Symptome auftreten, die Pferde auch immer etwas zittern, was im Englischen Shivering heißt. Und daher hat diese Erkrankung ihren Namen. Die Grundursache ist bei allen gleich, aber die Symptome können variabel aussehen von Pferd zu Pferd. Und deshalb ist es manchmal auch schwer, das entsprechend gerade im Frühstadium zu erkennen.
Die Symptomatik, die ist ja gerade schon beschrieben worden. Und viele Tierbesitzer haben das Gefühl, der bewegt das Bein, aber das geschieht nicht willentlich. Also der bewegt das nicht bewusst, sondern das geschieht unwillkürlich. Also nicht durch das Pferd bewusst gesteuert. Das muss man vielleicht auch dem Pferd dann zugutehalten, dass es nichts dafür kann. Das ist also keine aktive Abwehrhaltung, sondern geschieht unwillkürlich.
Macht es aber auch dann für den Besitzer nicht weniger gefährlich an der Stelle?
Natürlich nicht.
Aber wie genau entsteht denn diese Erkrankung? Also wie muss ich mir das vorstellen? Was ist der Auslöser?
Das Grundproblem sitzt hier im Bereich des Gehirns. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass wahrscheinlich eine Erkrankung im Bereich des Kleinhirns beziehungsweise die Verschaltung des Kleinhirns mit entsprechenden Kerngebieten bei den Pferden gestört ist. Und bei Menschen mit ähnlichen Schädigungen beziehungsweise Schädigungen in ähnlichen Hirnbereichen, da weiß man, dass die Menschen Koordinationsprobleme haben. Gerade mit Bewegungen, die erlernt sind, die mehrere Gelenke betreffen. Und beim Pferd ist es so, gerade das Rückwärtsrichten, das Anheben der Gliedmaße, das sind grundsätzlich eher erlernte Bewegungen, die den Pferden schwerer fallen. Vielleicht einfacher als, oder ja, schwieriger als geradeausgehen oder galoppieren. Das ist in einem gewissen Maße angeboren.
Ist denn Shivering häufig oder kommt es bei einigen Rassen auch verstärkt vor oder gibt es darüber gar keine Erkenntnisse?
Also grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass es häufig ist. Das ist abhängig von der Rasse. Warmblutpferde, aber auch einige Kaltblutrassen sind da vermehrt betroffen. Es gibt eine Untersuchung zum Beispiel an belgischen Kaltblutpferden. Da lag die Prävalenz, also die Häufigkeit des Auftretens schon bei 17-18%, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist recht häufig. Dafür gibt es aber auch Rassen, bei denen das gar nicht beschrieben ist. Grundsätzlich muss man halt sagen, dass auch großrahmigere Pferde häufiger betroffen sind. Mhm. Und es scheint auch so zu sein, dass hier geschlechtsabhängig eine Variation vorliegt. Nämlich ist in den meisten Untersuchungen aufgefallen, dass Wallache häufiger betroffen sind als Stuten.
Tritt es plötzlich auf? Kommt es schleichend? Ist es angeboren? Wie finde ich das heraus, wenn ich ein junges Pferd zum Beispiel züchte und sehe, der bewegt sich seltsam?
Üblicherweise treten die ersten Symptome bei jüngeren Pferden auf. Wenn Symptome bei einem Pferd auftreten, dann sind die üblicherweise so mit 5 bis 7 Jahren dann auch erstmals vorhanden. Das Schwierige ist, dass die Symptome immer erst mild anfangen und dann über einen längeren Zeitraum, das heißt über Jahre, sich langsam verschlechtern. Das ist zumindest das übliche Auftreten der Erkrankung. Und gerade in der Frühphase kann es natürlich sein, dass die Symptome nur selten auftreten oder der Auslöser ja so ungewöhnlich ist, dass er einfach nicht regelmäßig auftritt. Und mit dem Voranschreiten der Erkrankung werden die Symptome dann immer drastischer und oft wird die Erkrankung auch erst in einem etwas fortgeschrittenen Stadium dann als Shivering angesprochen, weil man so ein vielleicht dezentes, stärkeres Anheben des Beins oft noch gar nicht als Erkrankung erkennt.
Weiß man denn etwas über den Auslöser der Erkrankung? Ist es ein Virusinfekt im Gehirn? Geht das überhaupt durch die Blut-Hirn-Schranke? Sind es Stoffwechselstörungen? Also ist darüber etwas bekannt?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Die Forschung auf dem Gebiet der Shivering-Erkrankung ist aktuell noch nicht so weit, um das eindeutig beantworten zu können. Es gab jetzt neuere Untersuchungen. Diese neueren Untersuchungen konnten jetzt erstmals zeigen, dass wirklich im Kleinhirn bei den Pferden mit Shivering Auffälligkeiten vorliegen. Die haben verstorbene Pferde untersucht, die an Shivering gelitten haben. Und da wurde gezeigt, dass es weniger Synapsen in einigen Bereichen des Gehirns gibt und dass auch die Axone von wichtigen Neuronen im Kleinhirn, dass die Schädigungen aufweisen.
Vielleicht erläutern Sie noch kurz, was Axone sind.
Also das sind die wichtigen Leitungsbahnen, die zu den Nervenzellen gehören, die Informationen vom Kleinhirn entsprechend dann an andere Bereiche weiterleiten. Und durch diese Verschaltung wird dann entsprechend die feinmotorische Koordination im Gehirn gewährleistet. Und im Umkehrschluss ist aktuell ja die gängigste Theorie, dass diese Schädigungen im Bereich dieser Kleinhirnkerne und dieser Neurone, also dieser Nervenzellen, dann zu der gestörten Koordination dieser Bewegung führt. Die Grundauslöser, der ist leider noch unbekannt.
Also das nicht heißt, angeboren, das kann man nicht direkt sagen, oder?
Also wichtig ist, also die Pferde kommen nicht mit diesen Symptomen zur Welt. Es ist aber gut möglich, dass die Veranlagung dieser Erkrankung schon bei der Geburt vorhanden ist. Nur es gibt keinen Test, der es ermöglicht, das herauszufinden.
Ein Hinweis dafür wäre zum Beispiel eben, dass eher großrahmige Pferde betroffen sind oder wie gerade schon gesagt, eher männliche Tiere, also eher Wallache. Das könnte ein Hinweis sein, aber wie gesagt, wir haben keine Belege für eine Erbkrankheit in diesem Sinne. Mhm. Erbkrankheit heißt, es ist angelegt und es tritt mit Sicherheit auf und dafür haben wir keine Hinweise. Und vielleicht, um auch das Thema Nervenkrankheiten, das sind insgesamt sehr schwer zu erfassende Erkrankungen. Und weil gerade die Frage nach der Ursache war, dass das Problem bei einer Nervenerkrankung ist, man kann die von der Symptomatik zwar immer gut beschreiben, und wenn zum Beispiel ein Tier verändert und man das hinterher untersucht, dann ist der Nerv auch verändert. Aber egal, was die Ursache, man sagt dann hinterher üblicherweise die Noxe ist, also ob das eine Vergiftung ist, eine Infektionskrankheit oder auch eine Gewalteinwirkung, also Schlag zum Beispiel. Die Veränderungen sehen am Nerven zum Schluss immer gleich aus. Das heißt, wenn der nicht funktioniert, dann sieht der Pathologe, also der, der die Nervenzelle untersucht, immer die gleiche Veränderung und kann deshalb, oder meistens die gleiche Veränderung, die ist also untypisch. Deswegen kann er nicht sagen, das ist ein Virus oder das ist ein Schlag gewesen.
Ja.
Also so viel vielleicht zur Erläuterung. Das ist so ein, vielleicht eine ergänzende Information.
Auch eine gute Erkenntnis zu wissen, es ist noch nicht alles erforscht. Und da gibt es noch viele offene Fragen in diesem Bereich. Woran erkenne ich denn als Laie im Stall, das könnte jetzt Shivering sein? Also rückwärts richten, hatten Sie schon erwähnt, Probleme beim Huf geben. Gibt es weitere Symptome?
Grundsätzlich müssen wir erstmal festhalten, dass es vier definierte Symptomformen bei dem Shivering gibt. Der Klassiker, über den haben wir jetzt schon gesprochen. Der typische Auslöser ist in dem Fall dann das Rückwärtsrichten. Das Pferd wird rückwärts geführt und dann treten Symptome auf, wie übermäßiges Anheben des Beins und ein leichtes zur Seite ziehen, also eine Flexion und Abduktion der Gliedmaße. Das tritt dann so klassischerweise, wenn das Pferd vielleicht vom Hänger geführt wird in einer stressigen Situation oder auch bei entsprechendem Training, zum Beispiel des Rückwärtsrichtens, erstmals auf. Aber es gibt drei weitere Formen, die entsprechend nicht durch das Rückwärtsrichten klassischerweise ausgelöst werden. Es gibt eine stehende Form, wo die Pferde eigentlich uneingeschränkt rückwärts gehen können, aber Berühren oder Anheben der Gliedmaße führt dann hier im Stand zu diesen typischen Symptomen. Das Pferd hebt die Gliedmaße übermäßig stark an und hält sie ein bisschen seitlich vom Körper. Und ganz charakteristisch bei der Shivering-Erkrankung ist, dass das Absetzen der Gliedmaße dann ganz langsam passiert und das Bein dabei etwas zittert. Daher dieses Shivering. Die vielleicht dramatisch aussehendste Form ist eine Form, wo sowohl beim Rückwärtsrichten Symptome auftreten, als untypischerweise auch beim Vorwärtsgehen. Das heißt, die Pferde heben diese Gliedmaße stark an, ziehen sie auch so ein bisschen zur Seite. Das kann eine oder beide Hintergliedmaßen betreffen. Und beim Vorwärtsgehen sind ähnliche Symptome vorhanden für die ersten paar Schritte. Dann läuft sich das Pferd quasi ein und nach einigen Schritten kann das Pferd dann uneingeschränkt vorwärts gehen.
Es ist aber kein Hahnentritt. Korrekt.
Ganz wichtig, das ist kein Hahnentritt. Bei der Hahnentritterkrankung ist es so, dass beim Vorwärtsgehen die Gliedmaße übermäßig stark angehoben wird, dann auch wieder abgesetzt wird. Hier sind die typischen Trigger nicht das Rückwärtsgehen. Und als ganz wichtiges Charakteristikum ist es so, dass beim Hahnentritt die Gliedmaße nicht nach außen zur Seite gezogen wird. Das heißt, wir haben keine Abduktionskomponente. Die ist beim Shivering immer vorhanden.
Können Sie vielleicht ganz kurz, ich weiß, dazu könnten wir wahrscheinlich eine eigene Folge machen, aber erläutern, was genau ist denn ein Hahnentritt, um das zu differenzieren zu Shivering?
Bei der Erkrankung des Hahnentritts handelt es sich auch um eine neurologische Erkrankung. Hier ist die Ursache noch idiopathisch, so nennen wir das immer, wenn die genaue Ursache noch nicht erforscht ist. Beim Hahnentritt ist ganz klassisch, dass die Bewegung zwar eine Hyperflexion, also eine übermäßige Anbeugung, Anhebung der Gliedmaße ist, aber das Bewegungsmuster ist durchgängig. Es kommt quasi nicht zu einem starken Anheben, Verharren in dieser Position und dann zum Beispiel langsamem Absenken der Gliedmaße. Und das bedeutet, wir haben hier auch eine neurologische Gangstörung, die aber typischerweise beim Vorwärtsgehen auftritt, die von den Triggern, also von den auslösenden Faktoren, definitiv anders ist als beim Shivering. Das Berühren der Gliedmaße ist kein typischer Auslöser. Das Rückwärtsrichten, das haben wir jetzt auch als eigenständiges Merkmal des Shiverings hier festgehalten. Das sehen wir alles beim Hahnentritt nicht. Hahnentritt kann in zwei Formen vorkommen. Es gibt den klassischen, da weiß man noch gar nicht, was entsprechend hier der Auslöser ist. Und dann gibt es den sogenannten Australian Spring Halt, der durch eine übermäßige Aufnahme von Ferkelkraut ausgelöst werden kann.
Ja.
Das tritt zum Beispiel vermehrt in trockenen Sommern auf. Dann kommt es hier vermehrt zu einem zu einer Aufnahme dieser Pflanze durch die Pferde auf der Weide.
Ja.
Und dann können solche Symptome auftreten.
Da kann ich vielleicht von einer wissenschaftlichen Untersuchung, die wir hier an der Tierärztlichen Hochschule gemacht haben, berichten. Das ist eben genau in dem trockenen Sommer 2018 und 2019 gewesen, als die Weiden komplett abgeweidet waren. Da ist dieses Ferkelkraut, das kommt hier in Europa auch vor. Wir haben vorhin den Begriff Australian Stringhold gehört. Das ist die gleiche Pflanze. Die hat einen lateinischen Namen wie alle, die heißt Hypocoris radiata. Das weiß ich nur deshalb, weil wir das damals mal nachschauen mussten. Und die Pferde, die auf diesen abgeweideten Weiden in der Trockenheit gehalten worden sind, da hat diese Pflanze, die ist dann halt da gewesen, die normalerweise nicht gefressen wird, die ist dann vermehrt aufgenommen worden. Und diese Pferde haben dann Harntritte entwickelt. Und das war die erste, war eine der wenigen Untersuchungen, wo wir mal mehrere Pferde wirklich unter den gleichen Bedingungen hatten. Es waren damals insgesamt 12 Pferde und die waren entweder stundenweise, wochenweise oder stundenweise bis wochenweise auf den Weiden, hatten das gefressen und die Symptome waren, die danach entstanden sind, waren von geringgradig bis hochgradig und viele über Monate diese Symptome behalten. Einige sogar dauerhaft. Also das ist auch eine schwerwiegende Erkrankung, eine andere. Und mindestens bei der Erkrankung kennen wir eine Ursache, nämlich das Ferkelkraut.
Dieser Podcast ist ein Projekt der GPM, die Gesellschaft für Pferdemedizin. Die GPM steht seit Jahrzehnten für Qualität, Wissenschaft und Verantwortung in der Pferdemedizin. Sie ist das Netzwerk für Tierärztinnen und Tierärzte, die mehr wollen als Routine. Wissen teilen. Standards weiterentwickeln und Pferdemedizin aktiv gestalten. Die GPM verbindet Praxis und Klinik, Forschung und Alltag. Sie schafft Leitlinien, bietet Fortbildung auf höchstem Niveau und gibt der Pferdemedizin eine starke Stimme, national wie international. Für alle, die Pferdemedizin nicht nur ausüben, sondern voranbringen wollen. Willkommen bei der Gesellschaft für Pferdemedizin.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn es zuerst mal auftritt, dass es da auch zu vielen Missverständnissen kommt in den Ställen. Also wenn ein junges Pferd gerade nicht rückwärts gehen will, dass man einfach dann sich da durchsetzt und sagt, ah, der stellt sich an. Und ist das korrekt? Und ab wann ist eine Zickigkeit tatsächlich eher krankhaft?
Das ist eine ganz wichtige Frage, denn gerade in den ersten Wochen bis Monaten der Erkrankung, wenn die Symptome noch sehr mild sind, dann werden diese Bewegungsstörungen, glaube ich, oft für Wehrhaftigkeit gehalten, wenn es jetzt zum Beispiel beim Anheben des Hufes auftritt. Es könnte auch bei mit Unkooperativität entsprechend verwechselt werden, wenn es darum geht, neue Lektionen zu lernen, die dann entsprechend spezielle Bewegungen des Pferdes erfordern. Und da ist es einfach schön, dass wir in diesem Podcast darüber sprechen können, um halt dafür zu sensibilisieren, dass viele oder einige Bewegungsauffälligkeiten doch krankhaft sind. Das Pferd erfährt dadurch zwar keine Schmerzen durch diese Shivering-Erkrankung, aber das ist trotzdem nichts, was man mittels Zwang oder Training beeinflussen kann oder sollte. Denn ich denke, das Pferd ist schon stark genug dadurch beeinträchtigt, dass seine Gliedmaße Sachen machen, die das Pferd nicht geplant hatte. Und Training kann hier entsprechend so durchgeführt werden, wie das Pferd es hergibt. Aber wenn der Punkt gekommen ist, wo einfach aufgrund so einer Bewegungsstörung einige Lektionen nicht mehr möglich sind, ist auch der Strich gekommen, wo ich sagen würde, bis dahin und nicht weiter. Und ich denke, erfahrenere Trainer haben da entsprechend dann auch ein Gespür für oder können entsprechend natürlich jederzeit uns Tierärzte kontaktieren, wenn es irgendwie fraglich ist, ob es jetzt doch vielleicht eine Unart oder ja schon eine Erkrankung ist.
Also man erschrickt ja vermutlich auch, wenn man die Hufe auskratzen möchte und das Pferd hebt ruckartig die Hintergliedmasse an, streckt sie noch in eine Richtung. Mhm. Ab wann ist es denn gefährlich? Also im Umgang, im Stallalltag?
Das ist immer schwer abzusehen, weil die Gefahren ja doch ja nicht so offensichtlich sich ankündigen. Pferde, die stärker betroffen sind, die haben definitiv das Risiko, dass sie vielleicht während einer stark ausgeprägten Episode dieser Shivering-Erkrankung vielleicht auch nicht mehr stehfähig sind. Mhm. Das heißt, ein stark betroffenes Pferd, man versucht den Huf anzuheben und im ungünstigsten Fall stolpert das Pferd oder fällt zu einer Seite. Und gerade wenn man dann als umstehende Person nicht mehr ausweichen kann, kann es definitiv gefährlich werden, auch für das Pferd, weil da natürlich ein Verletzungsrisiko gegeben ist. Deshalb ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, Menschen, die mit solchen Pferden Umgang haben, sollten einfach darüber Bescheid wissen. Das heißt, wenn ein neuer Schmied kommt oder ein Tierarzt oder vielleicht auch andere Menschen das Pferd irgendwie putzen, vorbereiten, reiten sollen, dass man denen einfach klar sagt, mit was man rechnen muss. Mhm. Grundsätzlich ist aber so, Pferde, die an einer geringgradigen Ausprägung der Shivering-Erkrankung leiden, von denen geht eigentlich kein höheres Risiko aus wie von jedem anderen Pferd. Und mit denen kann man dann entsprechend so umgehen, wie es die Tagesform hergibt.
Okay, und der Schmied, ich meine, das muss ja gemacht werden, wenn der seinen Huf nicht richtig geben kann. Oder ist es nur eine Phase? Stellt er sich dann drauf ein und dann nach einer Zeit geht es dann doch, oder?
Bei manchen Pferden ist es so, dass es nicht bei jedem Mal, wo der Huf angehoben wird oder die Gliedmaße berührt wird, auch zu einer Symptomausprägung kommt. Aber bei den meisten Pferden, gerade wenn die Erkrankung fortgeschritten ist, dann ist es oft so, dass es einfach jedes Mal Probleme gibt. Was helfen kann, ist, dass man dann zum Beispiel eine Position des Beines findet, die dem Pferd angenehmer ist, dass man den Huf vielleicht nicht so stark anhebt. Es hat sich auch gezeigt, dass bei manchen Pferden es hilfreich ist, wenn man nur kurz an dem Huf arbeitet und dann zum anderen Hinterhuf wechselt und das quasi hin und her. Da gibt es einfach keine Pauschallösung, sondern es ist einfach nötig, dass man ausprobiert, was ist für das Pferd möglich und nötig.
Einstellt
dann. Dass man sich darauf einstellt. Okay. In schwerwiegenden Fällen kann es auch mal helfen, zum Beispiel eine leichte Sedierung anzuwenden. Das hilft nicht bei jedem Pferd, aber wenn man weiß, bei dem Pferd reduziert es die Symptome, könnte man auch drüber nachdenken, ob man für Schmiedetermine vielleicht über sowas nachdenkt, wenn es nicht anders geht.
Ab wann sollte ich denn professionelle Hilfe holen?
Grundsätzlich würde ich empfehlen, immer wenn solche Symptome auftreten und man noch keine sichere Diagnose hat. Denn zum einen können ja neurologische Bewegungsstörungen manchmal ähnlich aussehen. Und ob es jetzt eher ein Shivering ist, vielleicht doch ein Stringhold oder wie es von manchen Besitzern auch manchmal verwechselt wird, vielleicht eine Ataxie, da ist es doch sinnvoll, einen Tierarzt hinzuzuziehen und einmal eine klare Diagnose zu haben.
Können wir kurz einen Ausflug machen noch zum Thema Ataxie, dass wir auch das kurz beleuchten, was da der Unterschied ist, die Differenzierung eben zu Shivering?
Sehr gerne. Grundsätzlich ist eine Ataxie auch eine neurologische Bewegungsstörung, aber der Sitz der Erkrankung, würde ich sagen, ist hier ein anderer. Und zwar ist bei einer oder bei der typischen Ataxie, über die wir hier meistens reden und typischerweise sehen, da ist es so, das ist eher eine Erkrankung des Rückenmarks. Und durch diese gestörte Weiterleitung der Informationen zwischen Gehirn und Vorder- oder Hintergliedmaße kommt es dann dazu, dass die Pferde unkoordiniert gehen. Die schwanken, die stolpern, die bewegen die Gliedmaße in Wendungen auffällig oder schleifen auch mal mit den Zehen. Und diese Erkrankung tritt, ich würde sagen, meistens auf, weil entsprechend im Bereich des Rückenmarks, im Halsbereich, sich der Kanal, wo das Rückenmark langläuft, weil der in irgendeiner Weise eingeengt ist. Das heißt, da kommt es zu einem Druck auf die Nerven.
So weit oben schon. Genau. Gar nicht unbedingt Lendenwirbelsäule, sondern schon direkt im Hals.
Interessanterweise ja. Meistens sitzt die Erkrankung im Halsbereich. Und weil die Nerven quasi oder die Information, wie das Pferd laufen soll, das läuft quasi vom Gehirn bis an die Hintergliedmaße. Und wenn es dann quasi im Halsbereich schon zu Druck auf das Rückenmark kommt, dann kommt es hier zu einer Störung der Weiterleitung. Okay. Und je nachdem, welche Nerven abgedrückt werden, sage ich mal, betrifft es dann entweder die Hintergliedmaße oder die Vordergliedmaße.
Das kann man tatsächlich auch erklären, weil das gerade mehr oder weniger so ein bisschen die Frage war, wieso sind dann die Hintergliedmaßen betroffen, wenn noch der Hals erkrankt ist. Der Frederik hat das gerade erklärt. Die Information läuft praktisch vom Gehirn über die Halswirbelsäule bis zu allen Gliedmaßen. Also alles muss durch den Hals laufen an Information. Und diejenigen Nervenfasern, die die Hintergliedmaßen versorgen, die laufen weiter außen im Rückenmark. Das heißt, wenn es zu einer Einengung vom Rückenmark kommt, dann werden immer zuerst diejenigen betroffen, die die Hintergliedmaßen versorgen. Und deswegen ist bei allen Formen der Ataxie, die im Halswirbelbereich ihre Ursache haben, sind die Hintergliedmaßen immer ein Grad stärker betroffen als die Vordergliedmaßen.
Ich bedanke mich schon jetzt für diese Erklärung. Das ist, ja, spannend.
Und eben vom Sitz her, beim Shivering, sitzt die Erkrankung eindeutig, wie gerade schon erklärt, im Bereich von Nervenzellen des Kleinhirns. Der Erkrankung sitzt also definitiv im Gehirn selbst. Und bei der Ataxie, ich würde sagen zu 90% im Bereich der Halswirbelsäule oder der Brust- oder der Lendenwirbelsäule. Mhm. Das kommt auch vor, aber überwiegend ist es die Halswirbelsäule.
Okay, das können wir jetzt gut differenzieren. Und jetzt weiß ich auch, warum immer die Hinterhand betroffen ist. Ja. Spannend. Was passiert denn genau bei der Diagnostik? Also ist es eine reine klinische Diagnostik, dass man sagt, ja, eindeutig, die Symptome sind klar, oder wird auch ein MRT gemacht vom Kleinhirn, oder ist es zu aufwendig?
Grundsätzlich stützt die Diagnose der Erkrankung Shivering erstmal rein auf die klinischen Untersuchungen. Das bedeutet, wir würden eine ausführliche neurologische Untersuchung durchführen, um einmal ja das Gangbild zu beurteilen, schauen uns vielleicht auch Videos an, wenn das Pferd gerade dann hier vor Ort keine oder wenige Symptome zeigt. Wichtig ist natürlich, dass man andere Grunderkrankungen ausschließt. Das heißt, deshalb führen wir auch immer eine ausführliche neurologische Untersuchung durch, um halt auszuschließen, dass auch noch zum Beispiel eine Ataxie oder andere Störungen des Nervensystems vorliegen. Und deshalb verlassen wir uns für die Diagnosestellung komplett auf das klinische Bild, was in der Regel ganz charakteristisch ist. Wichtig ist aber, dass man bei ja, Verdachtsfällen dann mehr ins Detail geht mit der Diagnostik, um vielleicht Begleiterkrankungen zu diagnostizieren. Es gab zum Beispiel Beschreibungen, wo Pferde zeitgleich Shivering und PSSM hatten.
Ah ja.
Und wenn solche Pferde an PSSM leiden, man das PSSM adäquat behandelt, dann geht es denen natürlich besser. Die können bessere Leistung bringen. Das ändert nichts an der Shivering-Erkrankung, weil die sitzt definitiv im Bereich des Kleinhirns und der Kleinhirnkerne. Aber trotzdem, es ist wichtig, Begleiterkrankungen zu erkennen und dann auch adäquat zu therapieren. Und abschließend muss man halt noch sagen, eine ganz sichere Diagnose kann man bezüglich des Shiverings nur stellen, wenn man wirklich das Kleinhirn untersucht. Aber das Problem ist, die Veränderungen, die sind mikroskopisch klein, die können wir leider nicht in der Computertomographie oder Magnetresonanztomographie sehen. Und daher ist das keine Untersuchung, die uns am lebenden Tier zur Verfügung steht und deshalb auch nicht wirklich hilfreich.
Aber vielleicht ein Hinweis für die Hörer. Wir haben gerade gesagt, das klinische Bild ist das Entscheidende für die Diagnose. Und die klinische Symptomatik wird nicht immer gleich gezeigt oder manchmal sogar gar nicht oder ist schwer zu provozieren. Und deshalb ist es oftmals hilfreich, wenn wir Videomaterial bekommen. Ja. Und dann bekommt man den Eindruck, was ist der Auslöser, wann passiert das? Und anhand der Symptomatik kann man dann schon sich einen Eindruck gewinnen. Also das ist durchaus hilfreich, wenn wir Videos da zur Verfügung haben. Das
klammert den Vorführeffekt aus, denke ich.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist auch ganz praktisch als eine Art Symptomtagebuch, weil gerade bei so langsam progressiv verlaufenden Erkrankungen, das heißt langsam voranschreitenden, ist es ja auch immer hilfreich, wenn man die Ausprägung einfach mittels Video festhält. Mhm. Dann kann auch der Tierarzt vielleicht den Symptomverlauf mal über ein halbes Jahr oder ein Jahr mittels Videos analysieren.
Gibt es eine Gradierung, also eine Einteilung des Schweregrads bei der Diagnostik, um auch dann den Verlauf festzuhalten, oder heißt es nur Shivering?
Also grundsätzlich klassifizieren wir diese verschiedenen Shivering-Typen, die ich anfangs schon angesprochen habe. Das heißt, wie gesagt, man sollte zwischen den vier Formen klinisch unterscheiden, und eine objektive Graduierung gibt es leider nicht. Das heißt, es gibt jetzt nicht, wie zum Beispiel bei der Ataxie, einen Score, dass man sagt, die Ataxie ist jetzt gerade 4 von 5.
Irgendeine Tabelle, wo man
das sagt, gerade 3. Das ist definitiv Ziel von weiteren Forschungsarbeiten, die in anderen Universitäten laufen. Aber aktuell stellen wir die klinische Diagnose Shivering, nennen gegebenenfalls noch den Shivering-Typ, wenn er eindeutig ist. Und ansonsten ist die Einschätzung, wie schwerwiegend es ist, aktuell noch eher von der Erfahrung des Untersuchers abhängig, dass man das dann als gering, mittel oder hochgradig zum Beispiel einstuft.
Ich ahne die Antwort, ich frage aber trotzdem, gibt es eine Heilung für Shivering? Gibt es Medikamente? Was ist die Therapie?
Die Frage kann man rein theoretisch ganz kurz beantworten. Eine zielführende Therapie gibt es leider nicht. Ich möchte noch mal kurz den Umweg wagen, wieder auf diese Begleiterkrankungen einzugehen, weil sofern quasi andere entweder schmerzhafte oder leistungseinschränkende Erkrankungen vorliegen, dann profitieren die Pferde enorm davon, wenn diese adäquat behandelt werden. Das heißt, man sollte einfach nach der Diagnose Shivering nicht aufhören, das Pferd zu untersuchen, sondern einfach sich ein vollständiges Bild von dem Patienten machen. Gerade was Nutzbarkeit, Leistungsfähigkeit, aber das Wichtigste, Lebensqualität des Pferdes angeht, ist es halt einfach dann, denke ich, sehr sinnvoll, wenn man diese Begleiterkrankungen einfach adäquat managt. Und dann haben die Pferde erstmal eine bessere Lebensqualität und bei geringgradiger Ausprägung des Shiverings dann auch die Möglichkeit, eine gute Leistung zu bringen.
Vielleicht zur Therapie, weil gerade die Frage gekommen ist, haben wir therapeutische Möglichkeiten? Und ja, es sind viele Therapieformen beschrieben. Da gehört zum Beispiel Vitamingaben dazu, Schmerzmittel, muskelschlaffende Medikamente. Das steht zum Teil auch in unseren Lehrbüchern drin. Das ist Gegenstand von wissenschaftlichen Untersuchungen gewesen. Und natürlich ist das auch unter Tierbesitzern und Tierbesitzerinnen bekannt. Aber zum Schluss muss man sagen, es gibt keine tatsächlichen Belege dafür, dass diese Behandlungen auch erfolgreich sind. Das Gleiche gilt für Akupunktur und Chiropraktik. Das ist alles untersucht worden. Man hat viele Versuche gemacht, diesbezüglich eine Besserung herbeizuführen. Aber es ist tatsächlich so, zum Schluss muss man sagen, im Moment gibt es keine belegt erfolgreiche Behandlung. Das ist die schlechte Nachricht.
Ja, die harte Wahrheit. Aber gut, dann denke ich mal, muss man das Ganze managen. Denn bei uns im Stall steht ein Pferd, das hat Shivering. Das ist hochbetagt, aber läuft super. Also unterm Reiter immer noch alles perfekt und man würde es nicht ahnen, wenn man es nicht wüsste. Gibt es da Management-Empfehlungen oder?
Ja, es gibt eine Management-Empfehlung. Sie haben ja mal einen Vortrag darüber gehalten und da bin ich selber erstaunt gewesen. Weidehaltung.
Aha.
Das ist das offensichtlich Einzige, was ja als belegt gilt, dass das Shivering besser wird. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Pferd vielleicht regelmäßig auf der Weide gehalten wird.
Nein.
Dann ist das die Ausnahme.
Also und grundsätzlich ist natürlich das Einfachste, dass man, wenn bekannt, die auslösenden Situationen, das heißt diese Trigger, versucht zu vermeiden. Wenn die Pferde Probleme haben beim Rückwärtsgehen, dann kauft man sich vielleicht einen Hänger, wo das Pferd vorwärts runtergehen kann und trainiert wenig Lektionen, was Rückwärtsrichten angeht. In der Regel zeigt einem das Pferd, was möglich ist und was nicht. Und es gibt natürlich auch immer noch die Pferde, bei denen die Symptome nicht voranschreitend sind. In dem Fall hat man Glück. Und wir hören immer mal wieder oder sehen auch immer mal wieder Pferde, auch im hohen Alter, die eine geringe Ausprägung dieser Erkrankung haben und damit auch noch gut reiterlich nutzbar sind, auf jeden Fall ein pferdegerechtes Leben führen können. Nur frustrierend sind dann natürlich immer die Fälle, bei denen es etwas zügiger progressiv verläuft und man einfach dann den Pferden ja leider nicht adäquat helfen kann, abgesehen von entweder Weidehaltung. Man sollte natürlich darauf achten, dass die Pferde in Regionen oder auf einem Untergrund gearbeitet werden, wo die Pferde trittsicher gehen und stehen können, dass die Hufe immer adäquat bearbeitet sind, einfach um ja letztendlich ein Ausrutschen und Stolpern ansonsten etwas unwahrscheinlicher zu machen.
Man kann das auch erklären, warum kein Therapieerfolg zu erwarten ist, weil eine Nervenzelle regeneriert nicht. Und das heißt, wenn ein gewisses Maß an Nervenzellen defekt ist, dann ist halt mit einem funktionellen Ausfall zu rechnen und mit dem Wissen, dass das nicht regeneriert, ist auch ein Therapieerfolg nicht zu erwarten. Und was man eben erwarten kann, ist, dass man durch Ausbildung, durch Management dem Pferd lernt, mit der Situation umzugehen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Form von Therapieerfolg oder Managementerfolg in dem Fall.
Aber gibt es auch, wir sprechen ungern drüber, aber auch Worst-Case-Beispiele, wo Sie dann die Empfehlung geben, dieses Pferd zu managen ist zu gefährlich für alle Betreuer und umgebenden Personen? Also wird das auch ausgesprochen oder ist das so ein Tabuthema?
Also ein Tabuthema ist es nicht und sollte es auch auf gar keinen Fall sein. Denn in dem Moment, wenn eine Erkrankung so stark ausgeprägt ist, dass es einfach dazu führt, dass das kein pferdegerechtes Leben mehr ist, dann ist man einfach als Tierarzt, denke ich, auch verpflichtet, im Sinne des Pferdes drüber nachzudenken, ob vielleicht das Einschläfern auch für das Pferd die beste Option ist. Beim Shivering ist das aber insgesamt sehr, sehr selten, dass die Erkrankung so stark ausgeprägt ist, weil im Zweifel können solche Pferde zum Beispiel noch im Offenstall auf der Weide gehalten werden, auch wenn zum Beispiel die Symptomausprägung so stark ist, dass die Pferde nicht mehr reitbar sind, weil das kann doch passieren. Ist es vielleicht trotzdem noch ein pferdegerechtes Leben, auf der Weide zu stehen und zum Beispiel das Rentnerleben zu genießen. Das bedeutet, Pferde müssen sehr selten aufgrund dieser Erkrankung eingeschläfert werden. Man muss letztendlich einfach mit Augenmaß Und ja, ich denke mal, Pferdesachverstand beurteilen, ist das Leben noch pferdegerecht oder ist das Leiden, überwiegt das letztendlich im Tagesablauf? Und dann ist es, denke ich, fairer, auch solche Pferde im schlimmsten Fall zu erlösen.
Eine Frage für alle Züchterinnen und Züchter, die uns zuhören. Gibt es eine genetische Komponente bei Shivering oder ist auch das nicht bekannt?
Da läuft die Forschung auf Hochtouren, um das zu bestätigen oder zu widerlegen. Das heißt, wie auch Professor Feige eingangs schon erwähnt hatte, eine mögliche Vererbung oder genetische Komponente ist nicht auszuschließen, weil wir haben Rassen, bei denen das gehäuft vorkommt und dann haben wir entsprechend Rassen, wo das deutlich seltener vorkommt.
Können Sie einige nennen?
Bei Warmblütern ist das bei einzelnen Linien vermehrt beschrieben. Belgische Kaltblutpferde, Quarter Horse und auch einzelne Vollblutrassen.
Shire Horses
sind hier entsprechend vermehrt belastet. Mhm. Und hingegen bei Ponys, soweit ich weiß, nicht beschrieben. Mhm. Das legt nahe, dass es in irgendeiner Form eine genetische Komponente geben müsste, weil wenn es gar keine Einflüsse der Genetik gibt, dann würden alle Pferde das gleichmäßig haben, wie zum Beispiel Kolik oder Lahmheit. Da ist egal, ob das ein Pony oder ein Großpferd ist. Grundsätzlich ist es aber nicht nachgewiesen, wie und ob es vererbt wird. Das heißt, es ist erstmal nur eine naheliegende Vermutung.
Können Sie etwas sagen zur aktuellen Forschung? Wir hatten es kurz gestreift, es ist noch ein weites Feld. Aber gibt es Ansätze, wo Sie sagen, das ist spannend, das könnte der richtige Weg sein oder neue Forschungsergebnisse, die vielleicht einen Durchbruch bei dieser Erkrankung suggerieren?
Also der erste Durchbruch, der jetzt, ich sag mal, in neuerer Zeit geschafft wurde, ist, dass wir jetzt erstmals überhaupt belegen können, dass bei den Pferden im Bereich der Nerven des Kleinhirns diese Erkrankung zu sitzen scheint, dass hier Auffälligkeiten vorliegen. Ich denke, das ist der erste wichtige Schritt, um vielleicht dann auch zu einer besseren Therapie zu kommen. Entscheidend wäre jetzt als nächstes, dass vielleicht offenbart oder erforscht wird, wie es denn entsprechend zur Entwicklung dieser Auffälligkeiten kommt. Professor Feige sagte ja schon, wenn eine Nervenzelle geschädigt ist und man diesen Schaden feststellt, kann man letztendlich leider nicht drauf rückschließen, was diesen Schaden ausgelöst hat. Das, denke ich, wäre jetzt erstmal der nächste wichtige Schritt, nachzuweisen, gibt es eine genetische, möglicherweise angeborene Komponente? Gibt es vielleicht einen Auslöser der Erkrankung, der einfach noch nicht gefunden wurde? Und erst wenn wir das wissen, können wir, glaube ich, effektiv Management- oder Therapieempfehlungen geben. Zum Beispiel muss man züchterisch daran gehen, wenn es eine wirkliche Erbkrankheit ist. Gibt es vielleicht Behandlungsoptionen, die den Ausbruch oder das Voranschreiten irgendwie abmildern oder verhindern? Ich denke, das wäre spannend, aber da müssen wir definitiv auf die nächsten Jahre warten und hoffen, dass es da neue Erkenntnisse gibt.
Ja, und dann bleibt vielleicht noch der Part der rechtlichen Komponente zu klären. Also wenn ich ein Pferd kaufe und bei dem wird im Nachgang Shivering entdeckt, ist das so etwas, wie früher sagt man ja, Gewährsmangel, gibt es ja nicht mehr, aber habe ich das Recht, das Pferd dann zurückzugeben? Und wie sieht es da aus an der Stelle beim Thema Pferdekauf?
Ja, das ist auf jeden Fall eine kritische Frage.
Ja, das würde ich genauso unterstreichen.
Ich kann jetzt natürlich leider keine Rechtsberatung dazu abgeben, aber ich habe ein Urteil gefunden, was auch bis zum Oberlandesgericht Hamm dann entsprechend weiter gefochten wurde. Und da war es so, dass ein Pferd verkauft wurde. Kurz nach dem Kauf sind Symptome aufgetreten und es hat sich später herausgestellt, dass die Verkäufer schon Anhaltspunkte für diese Shivering-Erkrankung hatten. Das wurde beim Verkauf nicht aufgedeckt, nicht klar geäußert. Und da hat das Gericht diese Shivering-Erkrankung als Sachmangel anerkannt und auch festgestellt, dass die Verkäufer verpflichtet gewesen wären, das aufzudecken. Und
mitzuteilen, oder? Weil das war ihnen bekannt und die hätten es mitteilen müssen.
Die hätten es mitteilen müssen. Und von daher ist es definitiv sinnvoll für alle Verkäufer, dass man einfach offen mit dieser Erkrankung umgeht. Letztendlich mehrere Gerichtsurteile sind mir dazu nicht bekannt, aber dieser eine Fall, der, denke ich, klar zeigt, Gerichte nehmen diese Erkrankung ernst und wenn vor dem Kauf bekannt ist, dass diese Erkrankung schon besteht, vielleicht sogar ein Tierarzt die Diagnose schon mal geäußert hat, dann ist, denke ich, klar, dass man das mitteilen sollte.
Auf jeden Fall wird es ja wertmindernd sein. Und das Voranschreiten ist, glaube ich, die unsichere Komponente bei dieser Erkrankung.
Das ist das große Problem, dass es quasi ja eine tickende Zeitbombe ist. Es gibt einfach keine Möglichkeit vorherzusehen, ob es jetzt bei dem Einzeltier voranschreiten wird oder nicht. Auch eine geringgradige Ausprägung beim Zeitpunkt des Kaufes kann dazu führen, dass man vielleicht in ein paar Jahren ein Pferd hat, was nicht mehr reitbar ist.
Ja.
Das lässt sich nicht vorhersehen. Man kann auch Glück haben und es bleibt ein Leben lang eine geringgradige Ausprägung und das Pferd kann einwandfrei auch kompliziertere Lektionen oder einen Springparcours meistern. Aber wie gesagt, als Tierarzt hat man da keine Option, das vorherzusehen und das ist dann schwierig.
Dann bleibt es dabei, ich zitiere hier Professor Carsten Feige, Pferdekauf ist das Riskanteste, was man in seinem Leben tun kann. Es gibt nichts, was irgendwo dieses Risiko minimiert.
Habe ich das wirklich schon mal gesagt?
Zumindest aus finanzieller Sicht vielleicht.
Und trotzdem würde ich mir jederzeit ein Pferd kaufen.
Eben, das ist ja genau das. Wir stecken ja alle Leidenschaft mit rein an dieser Stelle. Aber das nochmal auf den Punkt gebracht zu diesem Thema. Also auf jeden Fall die Empfehlung, man muss Shivering offenlegen, wenn man Symptome bemerkt, denn alles andere ist, sag mal so, schlägt nach hinten wieder durch.
Das könnte sich rächen.
Herzlichen Dank für diese Einblicke und auch ja die Aufklärung vor allen Dingen und die Differenzierung zum Thema Shivering in Bezug auf Ataxien und Harntritt. Ich habe wie immer viel gelernt und ja, sag danke und freue mich sehr auf die nächste Folge.
Und dem schließe ich mich gerne ein. Ich sage auch danke, Frederik Heun und Ina Tenz, dass wir uns heute über dieses Thema hier unterhalten haben.
Ja, vielen Dank an Sie beide. Es war eine spannende Erfahrung, hier in dem Podcast mitzuwirken. Danke.
In der nächsten Folge geht es um ein wichtiges inneres Organ, die Leber. In welcher Form die Leber beim Pferd erkranken kann, was frühe Alarmzeichen sind und wie Erkrankungen der Leber behandelt werden können. Darüber sprechen wir mit Professor Carsten Feige. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche. Einfach per Mail an podcast@gpm-vet.de. Geschrieben podcast@gpm-vet.de.